Wie schafft ihr es, mit SEO so viel Geld zu verdienen?
In dieser Episode sprechen wir mit Simon und Philipp von Stur. Die beiden Freunde sind absolute SEO-Profis.
Also tatsächlich, geldtechnisch haben wir nicht wahnsinnig viel investiert.
2020 konnten sie via Crowdfunding knapp 2 Millionen Euro einsammeln.
Unser Ziel von 20.000 Euro waren irgendwie innerhalb von der ersten Minute oder so erreicht.
Mit diesem Geld haben sie die Produktion ihrer Gusseisenpfannen finanziert. Im Podcast verraten sie nicht nur ihre SEO-Geheimnisse, sondern auch, welche Probleme sie beim Crowdfunding lösen mussten.
Ich glaube, die Komplexität, die da mitkam, abzuwickeln, war schon groß für uns, würde ich sagen.
This episode is brought to you by ShipStation. If you run an e-commerce business, you know how much work it takes to produce something great while dealing with complicated shipping issues. That's why over 130,000 companies have turned to ShipStation, an innovative tool that allows you to focus less on shipping and more on building your brand. With ShipStation, you can manage orders, label printing, reporting, and customer service on one easy-to-use dashboard. You'll reduce warehouse costs with reliable enterprise solutions and save thousands on shipping costs with discounts up to 89% off. Plus, you can effortlessly import orders from everywhere you sell online. So, turn your shipping challenges into opportunities for growth. Go to ShipStation.com and use code POD to sign up for your free 60-day trial. That's ShipStation.com, code POD.
Männer, schön, dass ihr da seid. Weite Reise extra aus Berlin hergekommen. Ich fühle mich sehr geehrt. Danke, auf jeden Fall.
Danke, dass wir herkommen durften.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ihr habt schon etwas mitgebracht. Ich freue mich tatsächlich. Ich selber kann gar nicht kochen, aber meine Verlobte, die kocht sehr, sehr gerne. Und für schöne Dinge sind wir immer zu haben. Daher... Erzählt mir, was ist das? Das ist euer Bestseller?
Unter anderem, ja genau. Also wir haben aktuell die Gusseisenpfannen, die Stur Gusseisenpfannen und das ist jetzt geil. Die kleinere Variante zusammen mit dem Pfannenwender. Und das ist schon eine der Besonderheiten, dass du mit einem Metallpfannenwender einfach in die Pfanne kannst, ohne dass irgendwas an der Beschichtung verkratzt oder kaputt geht.
Ach krass.
Und das macht sie so langlebig.
Okay, crazy. Wie kommen zwei Jungs drauf, Pfannen zu machen? Seid ihr brutale Köche und... Da voll Vorerfahrung?
Also hat eigentlich die Geschichte von Schur, glaube ich, davor schon angefangen, als wir angefangen haben zu studieren. Und erste WG-Küche, kommst rein, irgendwie die eine Pfanne, Beschichtung ist komplett runter, alles brennt an. Die zweite ist irgendwie, schaut eher aus wie so eine Schüssel als eine Pfanne. Und dann haben wir eben mal geguckt, oder ich habe dann mal geguckt, was gibt es denn für andere Pfannen auch am Markt? Und weil ich auch so ein bisschen Budget von meinen Eltern damals bekommen habe, so wie für die Erstausstattung. Und bin dann irgendwie auf das Thema Eisenpfannen gekommen. Und Sturpfanne ist eine Gusseisenpfanne, ist eine Art von Eisenpfanne.
Heißt es dann wirklich Gusseisen, das wird genauso in einer Gussform, wird das mit Eisen gegossen?
Also nicht, das ist die 1:1 Geometrie, wir machen nochmal ein paar Schritte danach. Das ist auch das, was unsere Produkte so ein bisschen anders macht als die klassischen Gusseisenpfannen. Aber per se ist es genauso, wie du es vorstellst, also ein riesiger Bottich mit flüssigem Eisen, der dann in eine Form gegossen wird und dann dort auskühlt und dann kommt am Ende mehr oder weniger das Teil raus.
Genau. Was ist der Vorteil von so einer Pfanne gegenüber jetzt, Fun Fact, Jamie Oliver Pfanne, die kennt ihr bestimmt. Mhm. Das ist einer der meistverkauftsten Produkte auf Amazon jedes Jahr.
Wir haben dazu beigetragen.
Ja.
Wir haben nämlich den Blog pfannenhelden.de gestartet vor 7 Jahren, 8 Jahren. Und losgelegt haben Simon und ich eigentlich, als wir im Studium E-Commerce studiert haben und uns mit SEO beschäftigt haben, mit Affiliate-Marketing. Und wir haben verschiedene Webseiten aufgebaut. Und durch diese Passion fürs Kochen ist eine dieser Webseiten pfannenhelden.de geworden, wo wir ziemlich tief auf dieses Thema eingegangen sind, weil wir gemerkt haben, die Informationen, die zur Verfügung stehen, sind nicht tiefgründig genug, zumindest im deutschsprachigen Markt. Und haben auch lange Zeit eben die Jamie Oliver-Pfanne beworben.
War das so auch der Bestseller in eurem SEO-Blog?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es immer so preis-leistungsmäßig ist, das ist auch eine gute Pfanne.
Was kostet so eine, so 30 Euro?
Ja, ein bisschen mehr, 40, 45. Also die haben auch verschiedene Modelle. Man muss aber sagen, wir haben die eben empfohlen, mehrere Jahre lang, und haben dann aber festgestellt, okay, Teflonpfannen nutzen sich einfach super schnell ab. Egal, ob du jetzt eine Pfanne für 120 Euro kaufst, für 150 oder eben die Jamie Oliver Pfanne für 45 Euro, die ist nicht schlecht, aber auch da ist die Beschichtung irgendwann durch. Und wir haben gleichzeitig gemerkt, Eisenpfannen halten ein Leben lang. Die werden gerne bei Profis in der Küche verwendet. Die haben super Bräunungseigenschaften, also das Essen, was man darin macht, wird super lecker. und die sind super langlebig, also passen super zu dem Zeitgeist der Nachhaltigkeit und haben dann begonnen, auch diese Eisenpfannen zu empfehlen. Und dann kamen die Leute, die auf unserem Blog kamen, immer wieder auf uns zu und haben Fragen gestellt, ich komme nicht so richtig zurecht mit dieser Eisenpfanne, da muss man Öl drauf machen und die einbrennen, also das ist so ein Verfahren, das man normalerweise macht, wenn man die kauft. Und dann haben wir gemerkt, warte mal, das Produkt ist eigentlich richtig cool, ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, hat aber super viel Potenzial und ist eben nachhaltig im Gegensatz zu dem, zu allem, was auf dem Markt ist, weil es komplett sauber ist, 100% Gusseisen wie bei uns, du hast keine künstliche Beschichtung, keine Chemikalien, nichts. Und dann haben wir gleichzeitig einen Trend in den USA gesehen, wo eben so zwei, drei junge Marken aufgekommen sind, die genau das gemacht haben. Die haben dieses Grunddesign genommen, die leichter gemacht, mit modernen Fertigungstechniken kombiniert und ein super geiles ästhetisches Produkt gemacht, was für immer hält. Und dann haben wir gesagt, hey, warte mal, wir haben diesen Blog Pfannenhelden.de, wir empfehlen diese Art von Pfannen schon seit Jahren. Wir haben die besten Grundvoraussetzungen, um das in Deutschland aufzuziehen und dann europaweit oder noch größer zu machen. Und so ist Stur entstanden.
Wie kam der auf den Namen? Finde ich irgendwie geil, muss ich sagen. Mir wurde das vorgeschlagen, dass ihr im Podcast kommt und so weiter. Ich hatte euch wirklich nicht auf dem Schirm, ganz ehrlich. Ich fand, dann war ich auf der Website, muss ich auch sagen, Wahnsinn, eure Website. Ich habe 2, 3 Screenshots gemacht, eure Geschichte. Also alle Zuschauer und Zuhörer, die Geschichte mit dem Clickbar habe ich direkt unserem Tech-Team eingebrieft, fand ich sehr smart. Wie kamt ihr auf den Namen Stur? Hat es irgendwie was zu tun oder habt ihr gesagt, einfach kurzer Name, Domain muss frei sein? Wie kamt ihr drauf?
Ja, also die Geschichte ging vom Produkt aus ganz ursprünglich. Also ich habe so ein bisschen gebrainstormt und nach Namen gesucht, die zum Produkt passen könnten. Und Stur steht für mich, einerseits hat es diese negative Konnotation, aber steht auch für eine gewisse Zielstrebigkeit, Durchsetzungsfähigkeit und das Produkt, die Idee war, es verbiegt sich nicht. Es ist für immer haltbar, es bleibt stur, die Pfanne bleibt einfach für immer langlebig. Und gleichzeitig, der zweite Teil der Geschichte ist, wir wollten unbedingt in Deutschland produzieren. Alle unsere Produkte sind zu 100% made in Germany und das war gar nicht so einfach. Und am Anfang, da ist ein witziger Funfact eigentlich, ein persönlicher Bezug zu dir. Ich saß im St. Oberholz in Berlin 2019 und du bist an mir vorbeigelaufen. Und ich habe mich nicht getraut, Hallo zu sagen. Aber das war genau die Zeit, wo ich die Hersteller in ganz Deutschland abtelefoniert habe und die Gießereien angerufen habe und gefragt habe, hey, wir haben Pfannenhelden.de, also ganz kurz diese Geschichte erzählt und wir wollen so eine Gusseisenpfanne machen, könnt ihr uns helfen? Und ganz viele haben abgewunken, uns belächelt, wir machen erst Teile ab 60 Kilo, halt irgendwelche riesigen Maschinenteile, bis wir dann auf diesen einen Hersteller hier bei euch in der Nähe gekommen sind, in der Nähe von Mannheim. Und die haben gesagt, hey, das ist ein spannendes Projekt und komm doch mal vorbei. Ich war 2019 dann hier, wurde abgeholt und wir waren dann in der Fabrik und ich habe denen gepitcht, was ich für eine Idee habe und wie die uns unterstützen können. Und so hat es geklappt. Und also Stur heißt für uns, um es nochmal zusammenzufassen, diese Zielstrebigkeit und der Fokus auf was, für das es sich lohnt, stur zu sein sozusagen.
Mega, witzig. Kanntest du damals Snox schon, 2019?
Weil
du
ja, kannte ich schon. Ich habe meine Bachelorarbeit über Amazons Ranking-Algorithmus A9 geschrieben und habe mich 2016 eigentlich, zu der Zeit, wo ihr angefangen habt, mit euch beschäftigt, mit Lars Müller, kennst du ja wahrscheinlich auch. Und hab eure Geschichte auch entsprechend verfolgt.
Witzig. Geil, aber ja, wie gesagt, wenn ihr mich seht, sprecht mich gerne an. Ich finde es auch auf jeden Fall eine verrückte Story. So ein bisschen noch, um finales Produkt zu verstehen. Der Bestseller, meistverkaufte Pfanne Deutschlands, Jamie Oliver Pfanne, 45 Euro. Was, also Langlebigkeit habe ich verstanden, es schmeckt besser, eure. Wie ist es preislich? Was kostet so eine Pfanne versus jetzt eine normale? Weil die fühlt sich so krass wertig an und sieht geil aus. Was kostet die denn?
Also die kleine, die liegt jetzt aktuell bei 139. Ja. Die größere liegt dann bei 159. Wir haben aber, im Endeffekt wollen wir eigentlich nur die Pfanne verkaufen, sondern wir haben quasi einen Bundles außenrum gebaut. Wir haben, du hast das Produkt ist aus einem Stück gegossen. Das so heißt natürlich aber auch, dass der Griff ein bisschen warm werden kann, wenn er länger auf dem Herd steht. Mhm. Dafür ist die Pfanne deutlich stabiler. Ja. Aber da haben wir zum Beispiel mit einer Ledermanufaktur aus Norddeutschland zusammen einen Ledergriffschutz entwickelt, der halt perfekt drauf passt. Den Bänder gibt es normalerweise dazu. Und dann haben wir halt attraktive Angebote, die wir auch deutlich stärker bewerben und auch, die sich eigentlich auch besser verkaufen als die Pfanne jetzt allein einzeln oder genau. Oder die beiden Pfannen im Set verkaufen sich auch sehr gut. Also das sind so ein bisschen die Versuchungen. Mhm. Das ist so das Einstiegsding und dann natürlich ein bisschen Bundling obendrauf und aber sinnvolles Bundling, was die Leute eben auch brauchen können und nachfragen.
Zwei Sachen, die ich in eurer Geschichte, als ich mir das Ganze mit Dennis angeschaut habe, was ich sehr, sehr spannend fand, war einmal das ganze Thema SEO, wie ihr krass gewachsen seid über SEO. Darüber würde ich gern später sprechen. Aber eine andere Sache, ihr habt bei Kickstarter über 1 Million Euro eingesammelt. Wie zur Hölle habt ihr das geschafft?
Das haben wir uns am Anfang auch gefragt. Also wir haben ja vorher natürlich auch so ein paar Cases durchgerechnet, weil wir irgendwie auch mal so ein bisschen überlegen mussten, so, was heißt denn das eigentlich, wenn wir jetzt x Stück verkaufen, was muss die Produktion leisten können und so weiter. Aber ich glaube, jeder Case, den wir hatten, war weit unter dem, was wir dann am Ende hatten. Ich glaube, unser Ziel von 20.000 Euro waren irgendwie innerhalb von der ersten Minute oder so erreicht.
Drei Minuten
erreicht, genau.
Und dann waren aber weil ihr so krass, also ich kenne das Geschäftsmodell rund um Kickstarter so, man macht mit Absicht so ein geringes Ziel.
Ja, genau. Also da muss man auch sagen, das ist natürlich, wir wollten auch, also es war schon so gewählt, dass wir damit hätten starten können.
Ja.
Aber es war natürlich jetzt auch nicht so, dass wir mit dem Geld wahnsinnig viel hätten machen können.
Okay.
Genau. Deswegen war, ich glaube dann innerhalb von, wir hatten dann relativ schnell am ersten Tag, ich habe die Zahlen ja nicht mehr so genau im Kopf, aber es war, dann kann er das jetzt gleich übernehmen.
Ich war da sehr, sehr tief involviert, deshalb habe ich es irgendwie noch so im Kopf. Also wir haben in der ersten Stunde die 100.000-Euro-Marke geknackt.
Was weil es so viral innerhalb der Kickstarter-Kampagne, weil jemand über euch geschrien hat, woher kam der Traffic?
Community. Also das ist das Geheimnis Nummer eins. Wir werden ganz oft gefragt, wie kann ich das nachmachen, was ihr gemacht habt? Und wir sind es von Anfang an sehr strategisch angegangen. Also der Zeitpunkt, von dem ich gerade gesprochen habe, Mitte 2019, bis Oktober 2020, also über ein Jahr, haben wir im Prinzip, während wir das Produkt entwickelt haben, eine E-Mail-Liste aufgebaut. Wir hatten den Blog mit unserer Landingpage und darüber kam der SEO-Traffic. Die haben wir zu E-Mail-Signups gemacht und dann durch E-Mail-Automationen, Umfragen, genau, richtig aufgehypt. Aber mit dem Ziel, wirklich mit der Community, mit unseren Fans das Produkt zu entwickeln. Und in den letzten 3 Monaten vor Kampagnenstart haben wir dann auch Paid-Ads geschaltet, um die E-Mail-Liste sogar noch weiter aufzubauen.
Und dann habt ihr Ads geschaltet, um Leads zu sammeln?
Genau. Um Leute darauf aufmerksam zu machen, auf das Produkt, was kommen wird.
Genau, richtig.
Und aber das ist dieses Geld. Was hattet ihr dann zum Launch?
25.000?
Ja, um die 25.000. Genau.
Ah, krass.
Ja. Und das ist der Traffic, der konvertiert hat. Also zumindest zu Beginn, du musst diese Leute, also um auf dieses Learning zurückzukommen, du musst die Leute mitbringen auf die Plattform. Also ganz viele denken, ich stelle meine Kampagne auf Kickstarter drauf, drück auf Live stellen und du sammelst hier Tausende von Euros ein, da wird gar nichts passieren. Also wenn du nicht diesen ersten Hype vorher schon erzeugst und diese E-Mail-Liste aufbaust, wir empfehlen E-Mail-Listen, damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, weil du die Leute kostenlos bespielen kannst und theoretisch eben 100% erreichst. Socials sind natürlich eine andere Möglichkeit, aber du musst auf jeden Fall deine Leute mitbringen, um zumindest über dieses offizielle Ziel, so sagt man Best Practice, diese 20.000 in unserem Fall zu kommen. Und dann entwickelt die Kampagne auch mehr Momentum. Dann kommen alle Leute, die dazukommen, sehen, oh wow, die haben innerhalb von Minuten ihr Ziel erreicht. Da muss irgendwas dran sein. Die schauen sich dann das Video an und werden neugierig, was das Produkt angeht und dann womöglich überzeugt.
Also zusammengefasst die Learnings, geringes Ziel machen, weil das ist wichtig. Hättet ihr die 20.000 nicht erreicht, zum Beispiel nur 10.000 eingesammelt, kriegt ihr ja noch nicht mal die 10.000 Euro, oder? Das ist mein Verständnis.
Genau, also du musst das Kampagnenziel erreichen, sonst fließt auch gar kein Geld, egal in welche Richtung, und ist aber auch sinnvoll.
Ja.
Das ist ja das Konzept davon, dass du sagst, okay, wir brauchen X, um dann das Produkt starten zu können.
Der große Vorteil ist, du hast nicht so viel Risiko, das ist Kickstarter-spezifisch, also ich weiß nicht, ob es auf anderen Plattformen auch so ist, aber du kannst du stellst den gesamten Kampagnenzeitraum ein, 30 Tage, und selbst wenn du das Ziel, unabhängig davon, ob du das Ziel erreichst oder nicht, kannst du die Kampagne vor Ablauf des Zeitraums stornieren und dann bekommen alle ihr Geld zurück. Das heißt, egal, ob du das Ziel erreichst oder nicht, kannst du einen Schritt zurückgehen und hast du nicht das Risiko, dass du jetzt zu wenig Geld eingesammelt hast. Ich glaube, wenn du drüber bist, natürlich. Weil drunter bekommst du es eben nicht ausgezahlt, sondern dann die Kampagne aufgelöst.
Was würdet ihr sagen, ist der große Vorteil Kickstarter versus zum Beispiel einfach einen Shopify-Store machen mit auch einfach Vorbestellungen etc.? Gerade letzte Woche hatte ich nämlich jemanden, der mich gefragt hat, ey, Kickstarter und so weiter machen. Dann war ich so, boah, ich bin der Meinung, die Zeit für Kickstarter heutzutage ist nahezu vorbei. So war mein Eindruck. Deswegen fand ich es so spannend, dass ihr jetzt da seid. Und deswegen wollte ich mit euch über Kickstarter sprechen. Mhm. was würdest du sagen, wer sollte was machen?
Also ich glaube, das Misstrauen ist in Kickstarter ist definitiv ein bisschen höher mittlerweile, weil einfach wahnsinnig viele Kampagnen gefloppt sind. Also auch sehr große Kampagnen, gerade weil sie so groß geworden sind, dann einfach.
Gibt es da ein prominentes Beispiel?
In den USA gibt es, ich glaube, Cooler oder ist das, ja, ein sehr prominentes Beispiel? So eine
Cooler, die haben irgendwie über 30 Millionen oder sowas eingesammelt. Also ich glaube, es war mitunter die größte Crowdfunding-Kampagne ever, also so eine produktbezogene, ist aber völlig schief gelaufen. Also kannst du dir ja vorstellen.
Also keine Produkte dann geliefert und alles oder Scam gewesen, keine
Ahnung. Ja, eher das. Also ganz oft ist es halt einfach, du hast ja wirklich nur einen Prototypen mal, aber ja. Das war, bei uns war auch die Challenge und du hast vielleicht 5 von diesen Teilen und musst das Ganze in eine Serienproduktion dann überführen. Okay. Und du weißt ja vorher auch nicht, wie groß wird die Anzahl jetzt sein. Und du kannst ja auch eine Produktion nicht von 0 auf 100 heute auf morgen hochskalieren. Und das ist, glaube ich, dann auch einfach der, oder Qualitätsthemen, die dann erst in der Serie auftauchen. Also das ganz oft. Und natürlich, das ist mein das Scam oder so dabei, es gibt natürlich auch. Das war aber auch unser Anspruch, dass wir halt sehr, sehr viel Vertrauen schaffen. Genau aus dem Grund. Wir haben auch viele Leute gehabt, die vorher noch nie was mit Crowdfunding zu tun gehabt haben. Und deswegen haben wir im Endeffekt erstmal vorher eine E-Mail-Serie an die ganzen UnterstützerInnen geschickt, um zu erklären, was ist Crowdfunding, wie funktioniert das, wer sind wir auch nochmal, wer steckt dahinter, wer sind die Experten, die uns zur Seite stehen. Und wir haben uns, muss man auch sagen, auch krass reingenört in das Thema. Ich glaube, wir haben jedes Buch zu Crowdfunding gelesen, wir haben jeden Blog 5-mal durchgewälzt und das war auch gut so, weil du kannst halt, hast halt wahnsinnig viele Stolperstellen von Umsatzsteuerthemen, von Rechnungsstellungen.
Können wir 3 Tipps machen für Kickstarter? Wenn ich jetzt hier den Podcast zuhöre, anschaue, was sind 3 Sachen, wo ihr sagt, jede Kampagne, wenn wir sagen, okay, eine Sache ist niedriges Ziel, 10.000, 20.000, das auf jeden Fall erreicht wird, dass du die Kohle bekommst. Was wäre Nummer 2? Mehrwertsteuer, habt ihr irgendwas angesprochen? Was ist da?
Das wäre jetzt nicht mein Haupttipp, sich mit dem Steuerberater aber vorher mal zusammensetzen und
okay.
den auch drüber schauen lassen, ob das auch so korrekt ist, alles, wie man das abwickeln möchte. Ich glaube, Szenarien mal durchrechnen, was heißt das, wenn ich jetzt 10.000 erreiche, was heißt das, wenn ich 100.000 erreiche, was heißt das, wenn ich 1 Million erreiche, wie kriege ich das hin?
Ich glaube, es kommt immer auf das Ziel an, genau, also wir sind von Anfang an rangegangen und haben gesagt, hey, wir haben nicht gesagt, wir wollen oder werden 1 Million raisen, also das war wirklich weit drüber über das, was wir angenommen haben, aber durch diese Größe der E-Mail-Liste und unsere Erfahrungen mit Online-Marketing konnten wir natürlich schon abschätzen, okay, wir werden damit nicht komplett auf den Hintern fallen. Mein Tipp Nummer 1 wäre auf jeden Fall eine E-Mail-Liste aufbauen. Ja. Ich glaube, es macht nur Sinn, so ein Crowdfunding-Projekt zu starten, wenn man eine gewisse Vorbereitungszeit hat. Sowas kannst du nicht von heute auf morgen aus dem Boden stampfen. Das heißt, für jedes halbwegs Durchschnittsprojekt würde ich sagen, mindestens 1 bis 3 Monate, besser 3 Monate oder 6 oder noch länger. Also je früher du beginnst, damit die E-Mail-Liste aufzubauen, desto besser, den Hype zu erzeugen, die Leute mit abzuholen. Ich glaube, das ist mein Tipp Nummer 1.
Habt ihr dann, als die Kickstarter-Kampagne live war, habt ihr dann auch Paid Ads ja viel gemacht, hattet ihr gesagt? Und habt ihr die Leute dann wirklich auf die Kickstarter-Kampagne-Seite wie so eine Product-Detail-Page ist es ja geleitet? Oder habt ihr die dann auch erst in euren E-Mail-Funnel geschickt? Dann habe ich 5-6 Tage hintereinander E-Mails bekommen und dann am Ende, okay, jetzt werde Teil der Crowdfunding-Kampagne. Was habt ihr gemacht?
Also am Anfang, also eine Kickstarter-Kampagne hat immer eigentlich denselben Verlauf. Das ist ein U-Shape, du hast am Anfang sehr viel Hype, dann hast du so ein ganz langsames Reintröpfeln in der Mitte und dann am Ende nochmal, wenn kurz bevor die Kampagne ausläuft. Und im Endeffekt macht das oft Sinn, halt am Anfang Ads zu schalten, zumindest zum Zeitpunkt, wo wir das damals gemacht haben und dann am Ende dann. Wir haben dann am Ende auch gemerkt, okay, das läuft super. Eine Agentur dann nochmal an Bord genommen, die nur spezialisiert ist auf Crowdfunding. Und dann auch selber, die haben dann sogar ihren eigenen Ads, also haben dann quasi ohne Zinsen uns einen Ad-Kredit gegeben, haben selber die Ads bezahlt, weil wir das Geld von Kickstarter noch nicht
hatten. Ich krieg die ganze 1,1 Millionen, kriegt ihr erst
ganz alleine. Kriegst du erst danach, genau. Ja.
Wow, und du finanzierst alle
Ads? Ja, vorfinanzieren, ja.
Ah, wow.
Ja. Aber da springen halt dann genau solche Agenturen rein, die halt wissen, okay, die haben das Ziel erreicht, das ist relativ risikobefreit und da können wir jetzt einfach reingehen und wir wissen, was wir machen. Und das hat auch ganz gut funktioniert am Ende noch. Ich glaube, hätten wir am Anfang ein bisschen aggressiver vielleicht noch reingehen können, aber
war das eine der erfolgreichsten Kickstarter-Kampagnen in dem Jahr?
In Deutschland waren wir damals Alltime die Nummer 3. Davor war, ich glaube, Ottos Wilde mit dem Smart Grill. Die waren nochmal deutlich, die waren, glaube ich, bei 4 Millionen.
Ah, das ist diese Outdoor-Küchen.
Ja, genau. Die hatten aber in der Corona-Zeit dann leider ein bisschen Probleme mit der Produktion und der Auslieferung, ja.
Die habe ich mir auch mal privat angeschaut.
Ja. Ja, die sind mega, also auch was die da auf die Beine gestellt haben. Mega komplexes Produkt. Ich weiß, wie schwierig das ist, so eine Produktion auf den Beinen, oder ich weiß, wie schwierig es bei uns war. Ich kann mir vorstellen, dass das noch deutlich schwieriger war. Und ich glaube, das zweite war dann...
Sternglas war doch auch mal richtig groß. Kennt ihr Sternglas, diese Uhren? Ich glaube, die sind auch richtig abgegangen.
2016, glaube ich, auch. Ich glaube, die haben 400.000 beim ersten Mal eingesammelt. Ach, das war auch sowas, ja. War auf jeden Fall ein großer Erfolg.
Wir haben natürlich auch den perfekten Zeitpunkt gerade so getroffen. Corona-Leute waren daheim. Also man sieht tatsächlich, wenn du in Google Trends guckst, Gusseisenfahren, dann hast du genau so einen Peak für unsere Kampagne war, ob das jetzt wegen unserer Kampagne war oder wegen, weil es einfach gerade am Markt nachgefragt wurde, weiß ich nicht, aber da haben wir auch genau den Nerv der Zeit getroffen zu dem Zeitpunkt.
Wie viel von den 1,1 Millionen oder was das war, wie viel geht an einen Kickstarter? Wie ist es auch mit den Zahlungsmodalitäten?
Also, wie läuft das ab? Wir hatten 1,245.
Genau, 1,25 ungefähr.
Ich glaube 8% waren Kickstarter von dem Bruttobetrag. Da musst du aber auch nochmal Umsatzsteuer abziehen, die ja auch weggeht. Ja.
Warte mal, ich glaube, es sind 5% Gebühren, also ja, und 3% Transaction Fee. Okay.
Genau.
Also genau,
5%. Und dann kriegst du aber schon auf einmal so einen Summe Geld aufs Konto.
Und ist es dies beendet und 3-4 Tage später ohne Stress kommt der Betrag dann auch wirklich an oder muss
das
man dann
war krass viele Sachen relativ stressfrei. Also auch erstaunlich stressfrei. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum dann das Modell auch so ein bisschen in die Kritik gekommen ist. Wir mussten im Endeffekt nachweisen, dass wir eine Firma haben. Waren aber damals auch noch eine UG in Gründung. Also das hat auch funktioniert.
Circa 2 Wochen dauert es, glaube ich, bis
das ich glaube 2 Wochen.
Ist. Du musst natürlich schon diese klassische Verifizierung machen, aber ja.
Aber es war jetzt nicht, dass wir irgendwie durch super viele Loops springen mussten, um das Geld anzubekommen.
Man muss aber auch sagen, wir haben uns bewusst für Kickstarter entschieden, weil es eine internationale Plattform ist. Also wir haben dann auch in 34 Länder geschippt. Ja. Unser Fokus war schon auf Deutschland. Wir haben so ein bisschen darauf gewettet, dass wenn die Kampagne Hype bekommt, USA ist ein sehr großer Markt für Gusseisen, Kochgeschirr. Und wir haben dann insgesamt auch über 500 Bestellungen, glaube ich, aus den USA bekommen. Was für die Dimension, dass wir da jetzt nicht gezielt Ads geschalten haben und so, schon nicht schlecht war. Aber erhöht natürlich die Komplexität, ne? Plötzlich in 34 Länder zu shippen, dann auch Kommunikation auf Englisch und Deutsch. Also ich glaube, um nochmal so einen Tipp zu nennen, die Plattform auswählen. Also es gibt Kickstarter, Indiegogo ist auch noch eine andere Möglichkeit. Es funktioniert aber sehr ähnlich wie Kickstarter. Für Deutschland ist Startnext doch relevant.
Krass, noch nie gehört.
Ja, also man muss, glaube ich, immer entscheiden, ist es eine produktbasierte Crowdfunding-Kampagne, wie wir es gemacht haben, die funktionieren am besten, aber es gibt natürlich auch noch andere Crowdfunding-Arten, die dann schon in Richtung Spenden gehen. Ja.
Okay.
Aber man könnte sich zum Beispiel diese deutschen Alternativen mal angucken. Wir haben uns eben bewusst für Kickstarter entschieden, um mehr Leute zu erreichen.
Okay. Würdet ihr also jedem empfehlen, eigentlich auf Kickstarter zu machen?
Wenn du Produkte hast, ja. Also wenn du ein physisches Produkt hast, oder, also ich glaube, größte Kategorie auf Kickstarter sind Brettspiele.
Ich wollte gerade sagen,
das muss das ich. Ist absolut krass, was da abgeht. Das ist nochmal eine eigene Welt für sich. Und also dafür ist Kickstarter prädestiniert. Ja. Das Coole ist, was wir dann gemacht haben im Nachhinein, wir waren 28 Tage waren wir auf Kickstarter und dann haben wir quasi die Kampagne zu Indiegogo umgezogen, das ist die zweitgrößte Plattform und haben da, ist jetzt nicht mehr viel anders als ein Shop gewesen dann, aber hast dann quasi da auch nochmal eine Kampagnenseite gehabt, wo du dann auch nochmal.
Wie viel habt ihr da nochmal eingesammelt?
Das waren auch nochmal
600.000, also insgesamt 1,9 Millionen sowas.
Ach, krass, dann einfach auf der anderen Plattform hat es nochmal.
Also wir haben natürlich weiter Ads geschalten, wir hatten weiter in unseren SEO-Traffic, der reingekommen ist. Also das ist nicht aus dem Nichts passiert, aber genau, da ging es.
Hättet ihr auch nochmal eine zweite Kampagne einfach auf Kickstarter machen können?
Also nicht für dasselbe Produkt, das war ja...
Okay. Genau, das kannst du immer nur einmal machen.
Und könnt ihr so ein Facebook-Pixel und alles installieren? Also ihr kriegt auch alle Kundendaten und sowas von Kickstarter?
Pixel kannst du installieren, Analytics kannst du installieren. Genau.
Man muss aber sagen, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, ich glaube, jetzt als etablierte Marke mit einer gewissen Fanbase und unserem Shopify-Store für das nächste Produkt überlegen wir auch, das intern zu machen. Also es gibt Marken, die immer wieder auf Shopify auf Kickstarter launchen, meine ich. Vor allem in den USA, das sind so typische Kickstarter-Marken, die halt jedes Jahr oder jedes zweite Jahr da ein neues Produkt launchen. Ich glaube, die Komplexität, die da mitkam, Kickstarter abzuwickeln, war schon groß für uns, würde ich sagen. Also die User-Daten einzusammeln, die zu sortieren, die Leute zu kontaktieren. Also da hängt schon viel dran. Und das in dem System zu haben, in dem man auch jetzt arbeitet, also Shopify in unserem Fall, würde es deutlich leichter machen.
Wie viel Ad-Spend hattet ihr dann, um die auf die 1,9 oder auf die 1,25 zu kommen?
Das waren 40.000 Euro ungefähr.
Und das muss den Leuten halt auch bewusst sein. Ihr musstet ja diese erst vorfinanzieren, bevor ihr das Geld überhaupt bekommt. Und das
Wobei, damals muss man sagen, da hat dann eben die Agency, mit der wir dann zusammengearbeitet haben, einen Großteil auch dann reingesteckt einfach.
Also ich glaube, an unserem eigenen Geld haben wir irgendwie 8.000 bis 10.000 Euro aus Ersparnissen, ja, die wir damals hatten, finanziert oder so. Ganz genau erinnere ich mich nicht. Und den Rest hat dann die Agency abgedeckt.
Ja, das war damals sehr hilfreich, dass wir dann einfach, dass sie uns für viele geholfen haben. Genau.
Man muss aber sagen, um nur einen letzten Punkt zu machen dazu, man macht nicht so viel Deckungsbeitrag. Ne? Also wenn man sich diese Agency rechnet das einem schön, erhöht die Gesamtsumme. Ja. Aber was am Ende hängen bleibt, du discountest ja das Produkt auch. Das muss man auch noch dazu sagen. Die Produktkosten steigen immer. Das ist auch noch der Tipp. Safety-Puffer einkalkulieren. Wir haben ungefähr an jeder Stelle Puffer einkalkuliert. Trotzdem waren die Kosten, ich weiß nicht wie viel, 40% oder noch um Vielfaches drüber als das, was wir vorher angenommen haben, also die Herstellungskosten. Ja. Also da wirklich gut zu kalkulieren.
Das Risiko auch so ein bisschen, zum Beispiel Shippingkosten, also auch, da sind auch viele Kampagnen schon kaputt gegangen, Shippingkosten nicht sauber vorher berechnet zu haben oder eingepreist zu haben. Wir haben gesagt, okay, Shippingkosten werden wahrscheinlich so und so aussehen. Da kriegt ihr aber dann nochmal, müsst ihr dann später bezahlen, bevor wir dann auch wirklich shippen. Gerade weil in die USA oder nach Neuseeland, das kannst du dann teilweise, gerade während der Corona-Zeit, das konnten überhaupt nicht abschätzen, wie sich die Preise entwickeln. Ja. Und am Ende hätte es daran nicht scheitern sollen. Also.
Aber du akquirierst am Anfang die Kunden, denkst zu diesen Kosten und später steigen deine Produktkosten und dann stellst du im Nachhinein fest, wir haben eigentlich mit diesen Leuten Geld verloren, womöglich. Also hat natürlich andere Effekte, dass wieder organisch andere Leute darauf aufmerksam werden. Also es gleicht sich womöglich aus, aber so ganz, ganz sauber rechnen kann man da auch nicht.
Kickstarter war dann für euch, sage ich mal, wie der Name schon sagt, der Kickstart. Habt ihr direkt irgendwie fast 2 Millionen Euro Bruttoumsatz gemacht. Wie groß seid ihr jetzt? Wie viel Umsatz, könnt ihr uns das sagen, habt ihr im letzten Jahr 2023 gemacht?
Also waren jetzt solide mittel siebenstellige Umsätze. Man muss natürlich sagen, diese 1,9 Millionen, die wir damals gemacht haben, das haben wir über einen langen Zeitraum aufgebaut, über Jahre, über den Blog. Und jetzt sind wir, seitdem haben wir uns ungefähr jedes Jahr mit 100%.
Also letztes Jahr dann so 5, 6 Millionen in der Größenordnung seid ihr. Wie habt ihr es geschafft? Und da würde ich jetzt gerne am Ende drauf eingehen. Ihr habt es geschafft, mit SEO so ein krasses Business aufzubauen. Mit eurem Blog und dann wirklich auch eine E-Com-Firma. Habe ich so in der Größenordnung und der Form selten in Deutschland erlebt. Da würde ich gerne jetzt nochmal drauf eingehen. Wie schafft ihr es, mit SEO so viel Geld zu verdienen? Das ist jetzt sehr reißerisch formuliert, aber so viel Umsatz zu machen. Wie viel Prozent vom Umsatz heute von euren, sagen wir einfach mal 5 Millionen, macht wirklich organisches SEO aus?
Also es hat sich natürlich, hat sich verändert. Wir machen natürlich auch klassisches D2C, ganze Klaviatur von Meta-Ads über Google-Ads über Marketing über Creators. Aktuell sind es so zwischen 15% und 20%, wobei wir müssen so ein bisschen unterscheiden, also SEO-Anteil, wobei wir nochmal unterscheiden müssen, was quasi über Pfannenhelden nochmal kommt, über den Blog, der jetzt nicht Teil quasi von Stuhl selbst ist, sondern eine eigenständige Webseite ist und dann nochmal Traffic, der über Stuhl selbst kommt. Und natürlich auch es gibt Begriffe, Gusseisenpfanne sind wir mit Stur auf 1. Das ist natürlich, da kommt natürlich ordentlich was drüber. Aber dann sind wir halt mit Pfannenhelden irgendwo auch auf der ersten Seite. Du kommst halt wenn du nach einer Pfanne suchst, kommst du halt kaum an Stur oder an Pfannenhelden vorbei. Und das heißt, du hast uns irgendwo schon mal gesehen. Das heißt nicht, dass du vielleicht direkt kaufst, aber dann kriegst du nochmal eine Ad ausgespielt später. Ja. Und so ist es so ein bisschen halt. Wir haben über die Jahre versucht, uns zwar in dem Bereich Kochgeschirr zu positionieren, auch als Experten. Ja. Und das sowohl über SEO, aber auch über die anderen Kanäle zu spielen. Und also konkret 15% bis 20% ungefähr ist SEO-Anteil am Gesamtumsatz.
Also habt ihr von 5 Millionen, 1 Million ungefähr mit organischem SEO gemacht. So würde ich sagen, in der Größenordnung vielleicht ein Ticken mehr ist es auch bei uns, aber vom Umsatz halt viel weniger. Das finde ich echt krass bei euch. Wie viel würdet ihr sagen, habt ihr auch investiert? Bei uns zum Beispiel ist es so, dass wir jemand Vollzeit dafür haben, den Namen, der das ganze Thema SEO macht. Wir machen das auch dann noch mit einer Agentur zusammen, um das zu pushen. Und wir haben damals dann, weiß ich noch, war eine der besten Investitionen, würde ich sagen, bei Snog. Wir haben für 15.000 Euro haben wir einen Blog gekauft, um deren SEO-Rankings quasi zu kaufen und bei uns zu implementieren. Wir haben den für 15.000 Euro gekauft und es war so ein Männerblog. Der hat ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Männerstyle oder so. Und der hat halt für ganz viele Keywörter, hat der gerankt, für Frisuren und so, das hat uns nicht so viel gebracht, aber auch viele so Outfits, wie binde ich meine Krawatte, welche Unterhosen ziehe ich an und das hat uns krass nach vorne gepeitscht. Also wenn ihr unsere SEO-Rankings analysiert, seht ihr sofort, die 15.000 Euro haben sich gelohnt. Habt ihr auch irgendwie solche Big Moves gemacht oder war das durch euren Blog die ganze Zeit, hat sich das einfach so Step by Step entwickelt?
Ich glaube, zweiteres eher. Wir haben am Anfang, also SEO hat sich ja auch in den letzten 10, 15 Jahren stark verändert. Ganz am Anfang war das noch sehr einfach, Google zu gamen. Du konntest irgendwo Backlinks extrem günstig einkaufen, hunderte von denen dann auf deine Webseite zeigen lassen und dann hast du irgendwie gerankt. Dass das nicht im Sinne von Google und im Sinne des Users ist auch klar und dass Google da auch mit der Zeit immer besser geworden ist, sowas zu erkennen auch. Und wir haben dann auch irgendwann für uns festgestellt, wir wollen irgendwie ein Projekt auch machen, was halt einfach verdammt gute Infos bringt zum Thema Kochgeschirr und daraus ist dann so ein Pfannenhelden auch entstanden. Also wir haben uns Patente durchgelesen, haben uns da richtig reingenördet, um einfach zu verstehen, die beste Seite zu dem Thema Deutschland zu bauen und das honoriert halt Google bis heute. Ja. Und genauso sind wir auch bei Stuhl dann im Blog vorgegangen. Ich meine, du hast natürlich immer deine SEO Basics von, dass die Seite crawlbar ist, dass die Tags sauber gesetzt sind, dass du Keywords verwendest, dass Backlinks auf der Seite sind. So, das ist so die Pflicht, aber die Kür ist dann eben meiner Meinung nach, und das ist halt auch, man spricht natürlich auch gerade viel über AI in dem Thema. Aber so das Expertenwissen nochmal reinzubringen und die Info, die jetzt eine AI vielleicht nicht in den Blogartikel reinbringen kann, du aber als Experte, das ist halt am Ende das, was Google auch honoriert, unserer Meinung nach und was sich zumindest in unserem Fall als erfolgreich zeigt. Man muss bei dem ganzen Thema natürlich dazu sagen, es ist ein Pull-Kanal. Ja. Du kannst jetzt in einem SEO, kannst du zumindest, wenn du weiter unten im Funnel ansetzt, also Keywords, die nah am Kauf sind, wie jetzt Gusseisenpfanne, das ist natürlich irgendwann auch zu Ende. Ja. So, du kannst natürlich dann versuchen, mehr Share of Voice in den Suchergebnissen zu haben, also neue Projekte dann mit anderen Seiten zu ranken oder aufzutauchen auf anderen Seiten mit deinem Produkt und dann zu ranken, das geht natürlich auch. Aber das ist jetzt auch nicht am Ende, wenn du da jetzt, ob du jetzt fünf oder fünf der ersten Plätze hast oder drei, am Ende stolpern die Leute trotzdem über dich.
Wie viel würdet ihr sagen, habt ihr dann 2023 in SEO wirklich aktiv investiert? Habt ihr jemanden Vollzeit drauf? Macht ihr das? Habt ihr eine Agentur noch? Könnt ihr das sagen?
Also tatsächlich, geldtechnisch haben wir nicht wahnsinnig viel investiert, weil einfach wir die Grundsteine eher davor gelegt haben. Wir haben uns ganz genau angeschaut, was ist das Keyword-Set, was wir bedienen wollen. Und ein Effekt eigentlich von PR ist ja auch Backlinks, die du gar nicht kriegen würdest, wenn du die irgendwie nach klassischen Backlink-Aufbautechniken, wie du das früher aufgemacht hast, bekommen würdest. Das heißt eigentlich, sage ich mal, Das, was wir an PR machen oder was wir auch damals zum Beispiel bei Hülle der Löwen waren oder mit der Crowdfunding-Kampagne, diese Backlinks von renommierten Zeitungen, das kriegst du nicht so easy. Oder jetzt vor kurzem wurde die Pfanne beim Spiegel erwähnt.
Nein.
Und das ist natürlich einer der besten Backlinks ever. Das kriegst du nicht einfach so. Und von daher ist das, glaube ich, auch so ein bisschen viel von SEO SEO hat auch eine sehr hohe Interaktion mit PR und ich würde das eher aus der Brille so ein bisschen betrachten, wenn es jetzt gerade um Off-Page, also um den Linkaufbau und so weiter geht, gar nicht so viel wegen den Links zu machen, sondern eher einfach gute PR zu machen und dann die Links drüber zu kriegen. Und da muss halt auf der Seite alles stimmen, Keywords müssen da sein und am Ende musst du das halt dem User liefern, wenn er nach dem Keyword sucht, auf deiner Seite landet, findet er das, was er braucht.
Ja.
Wenn ja, dann wird auch Google das am Ende honorieren.
Lifehack, eine der ersten Sachen, die die Agentur gemacht hat, als sie bei uns SEO angefangen hat, ist alle Presseartikel, wir waren Manager, Magazin, Handelsblatt, alle anzuschreiben von meiner Mailadresse, dass auf bestimmte Keywords uns bitte verlinkt werden und dass es ein Follow-Link ist und kein Do-Not-Follow-Link. Ja. Also alle Zuhörer, Zuschauer, sprecht, wenn ihr euch selber da nicht auskennt, mal mit einer Agentur und sucht alle Presseartikel raus, dass sie auch alle wirklich als Backlink quasi vom Algorithmus gewertet werden, weil bei uns waren da 90% nicht gescheit gemacht und das hat uns auch nach vorne gepeitscht, weil auf einmal Welt, alle FAZ, auf einmal alle, sage ich mal, unsere Seite gepusht haben. Mhm. Das war richtig geil.
Sehr smart.
Abgesehen von SEO, ihr habt jetzt auch schon ein paar andere Sachen angesprochen, so auch du mit E-Mail-Flows etc. Was ist noch ein großer und wichtiger Marketingkanal für euch? Ihr habt Klaviatur, so ist Facebook funktioniert sehr gut für euch? Was habt ihr noch im Repertoire?
Ja, also unsere Marketingkanäle sind recht diversifiziert. Also es ist eben SEO, wir haben eben diese eigenen Webseiten, es ist Meta, funktioniert ganz gut, würde ich sagen. Da steckt Simon tiefer drin. Wir haben Google Paid Und was wir versuchen eigentlich auszubauen, ist Empfehlungen, also Word of Mouth, den Kanal. Es ist super schwer zu steuern. Das ist so ein Thema, was wir uns 2023 angeguckt haben. Wir nutzen da Influence.io dafür und versuchen, so ein Freunde-Werben-Freunde-Programm aufzubauen. Die Leute sind super begeistert. Die lieben unsere Brand, die lieben die Produkte. Das ist schon eine gute Grundvoraussetzung.
In der Hand hat und so, ist einfach ein Wow-Effekt.
Ja, vielen Dank. Also aber die Leute dazu zu kriegen, das zu empfehlen durch so ein Freunde-Werbeprogramm, ist super schwierig. Also da die richtigen Incentives zu setzen, also aktuell sind es so 15%, die der Kanal bei uns ausmacht.
Wow,
das ist schon nie gehört. Ja,
12 bis 15%. Also ist nicht Freunde werben Freunde, sondern Word of Mouth per se. Also was,
genau,
was
einfach
weiterempfehlen. Ja, KPS-Abfrage.
Genau. Sorry, ja, das muss man natürlich so sagen.
Und wie viel macht dieses Tool dann aus? Weil bei uns, wir haben das schon so oft in den E-Mail-Flows implementiert, alles probiert. Wir sind nie über 1% gekommen.
Ja, es ist ein Bruchteil. Ist bei uns ähnlich. Ich glaube, letztendlich muss man dieses Thema noch größer denken. Also im Rahmen von so einem Loyalty-Programm. Ja. Man muss eben, ich glaube, wenn man die richtigen Incentives setzt, dass man zu Events eingeladen wird zum Beispiel oder worüber wir nachgedacht haben, Special Editions von Produkten zu bekommen. Also irgendwas, was mehr ist als ein Rabatt oder ein Gutscheincode. Weil, ja, ich glaube, das ist einfach nicht der richtige Anreiz. Aber wir sind da leider auch noch nicht so weit. Also das ist was wir spannend finden. Sonst die klassischen Kanäle. Ja, also im SEO-Bereich ist gerade unsere größte Challenge, dass wir keine weiteren Produkte haben. Wir haben für die Produkte, die wir gerade da haben, haben wir ganz gute Rankings aufgebaut. Zumindest was so diese Money-Keywords angeht, die transaktionalen Keywords. Man kann natürlich noch einen Schritt weiter nach außen gucken. Also ein großes Thema ist bei uns eben dieses PTFE-Freiheit, also ohne Schadstoffe, ohne Kunststoffe. Das merken wir gerade, funktioniert gut. Da kann man natürlich in diese Richtung gehen, PR mit SEO zu kombinieren, also irgendwie mehr darüber aufzuklären, hey, wie schädlich ist es wirklich? Man geht natürlich ein Stückchen weiter weg vom Kauf, aber erhöht natürlich auch die Reichweite und kann mehr Leute reinholen, die sich generell mit dem Thema auseinandersetzen. Und wir haben tatsächlich eine gute Lösung dafür. Das ist der Grund, weshalb wir dieses Produkt erfunden haben und uns seit Jahren damit beschäftigen. Und ja, das ist sowas, was wir mal versuchen wollen als nächstes.
Wie glaubt ihr, könnt ihr jetzt von den 5 auf 10, 15 Millionen kommen? Ist es eher, dass ihr auch Töpfe irgendwie anbietet und mehr Zubehör außenrum? Oder eher Internationalisierung, Marktplätze, wie auch immer? Was sagt euer Bauchgefühl?
Also Strategie für dieses Jahr ist ganz klar, neue Produkte starten.
Und sind das Töpfe?
Nee, wir werden erstmal nochmal gerade bei dem Thema Gusseisen und bei dem Thema, also Topf, in der Richtung wird was kommen, aber das ist dann auch, es wird erstmal aus Gusseisen sein, weil wir einfach da jetzt die Expertise in dem Thema haben, wissen, mit wem müssen wir sprechen, wie können wir sowas produzieren. Das ist der eine Fokus. Dann aber auch nochmal, wir haben definitiv noch Marketing-Effizienzen zu heben. Internationalisierung ist, ich habe vor ein paar Tagen nochmal die Podcast-Folge mit dir und Paul Franzreb angehört. Aber ich bin ein mega großer Fan davon, Komplexität einfach, also möglichst wenig Komplexität im Unternehmen zu haben. Ja. Eher dann die Struktur zu schaffen, um dann daraus wachsen zu können. Aber ich weiß halt, was du dir für Komplexität reinholst, wenn du in ein neues Land reingehst. Und bevor wir, ich sage jetzt mal nicht, das Ceiling hier in Deutschland erreicht haben, ist es für uns klar testweise mal, oder wenn wir jetzt mal, man darf auch nicht vergessen, Spaß muss auch sein, am Ende, wenn wir Bock haben, mal irgendwie einen kleinen Test in Frankreich oder in Spanien zu machen, mit wenig Aufwand, why not? Aber für jetzt Komplexität niedrig halten, Produktportfolio erweitern.
Letzte Frage. Jamie Oliver bietet 20 Millionen. Verkauft ihr oder verkauft ihr nicht?
ich glaube aktuell nicht. Also ich bin mir sehr sicher, dass das nicht. Weil das ist, guck mal, wir haben keine Investoren drinnen. Wir haben ein Produkt, das wir absolut geil finden, mit dem wir das wir selber jeden Tag benutzen. Wir sind profitabel. Was gibt's Geileres?
Wir haben geile Ideen, wir haben eine geile Community. Ich glaube, das ist unser Nummer 1 Treiber. Also du hast auch gefragt, was so die nächsten Schritte sind. Wir versuchen eben darauf zu achten, alles mit der Community zu machen. Wir fragen die, hey, was wollt ihr als nächstes haben? Und wir machen genau das. Und aktuell sind es die Gusseisenprodukte. Also wir machen als nächstes so einen Bräter mit verschiedenen Deckeln und weitere Größen. Wir können uns vorstellen, in weitere Kategorien wie Messer oder dann anderes Kochgeschirr reinzugehen, aber bleiben immer sehr community-nah und haben da so viel Potenzial. Bei DHDL, also Höhle der Löwen, wurden uns 3 Angebote gemacht von den 5 Löwen. Und letztendlich haben wir auch abgelehnt, weil wir gesagt haben, wir bleiben bei der Community und es hat sich bisher bewährt und war die richtige Entscheidung.
Geil. Männer, es war schön, dass ihr da wart. Ich bin jetzt auch Teil eurer Community hier. Ich werde das Ganze ausprobieren, beziehungsweise besser meine Verlobte. geil, hat mir viel Spaß gemacht, sehr smart, wie ihr das angeht. Also viel Erfolg für die Zukunft.
Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften.
Gerne. Ciao, ciao.